Wiederum sind wir hier, um auf sein Wort zu hören, um zu beachten, was er zu uns redet, dass wir es aufnehmen und befolgen, wie es sein Wille ist. Ich möchte, ehe wir beten, gemeinsam ein kurzes Psalmwort lesen aus Psalm 105. Hier heißt es: Preiset den Herrn, ruft seinen Namen an, macht seine Taten unter den Völkern bekannt, singt ihm, spielt ihm, redet von all seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es mögen herzlich sich freuen, die da suchen den Herrn. Fragt nach dem Herrn und seine Stärke, sucht sein Angesicht alle Zeit, gedenkt seiner Wunder, die er getan, seiner Zeichen und der Urteilssprüche seines Mundes, ihr Kinder Abrahams, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er, der Herr, ist unser Gott. Über die ganze Erde ergehen seine Gerichte. Er gedenkt seines Bundes auf ewig, des Wortes, das er geboten auf 1000 Geschlechter, des Bundes, den er mit Abraham geschlossen, und des Eides, den er Isaak geschworen, den für Jakob er als Satzung bestätigt und für Israel als ewigen Bund. Da er sprach: Dir will ich Kanaan geben, das Land, das ich euch als Erbbesitztum zugeteilt. Damals waren sie nur ein kleines Häuflein, gar wenige und nur Gäste im Lande. Sie mussten wandern von Volk zu Volk, von einem Reich zur anderen Völkerschaft. Doch keinem gestattete er, sie zu bedrängen. Ja, Könige strafte er ihretwillen. Tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinen Propheten nichts zuleide. Bis dahin diese kostbaren Aussprüche Gottes oder des Mannes Gottes. Wir haben die Worte schon oft gelesen, und wenn man sie liest, sinnt man immer wieder darüber nach. Und hier werden wir aufgerufen, und das gesamte Volk: Preiset den Herrn, ruft seinen Namen an, macht seine Taten unter den Völkern bekannt. Dazu sind wir verpflichtet, den Menschen zu sagen, was der Herr an dir und an mir getan hat. Wir sind verpflichtet, ihnen das Gute zu bringen, was Gott an uns allen getan hat. Nicht, dass wir hingehen und dass wir irgendwelche unglaubliche Dinge den Leuten erzählen, und irgendwelche Dinge, die uns beliebig sind, sondern das, was der Herr an uns getan hat. Und wir sollen die Taten, all der Taten gedenken, die der Herr an uns getan hat und bis heute noch tut. Ich denke, wir als Gläubige, wenn wir in der Tat Gott von ganzem Herzen glauben, dann können wir nicht anders, wie in der Tat den Menschen sagen, was Gott an uns getan hat in unserer Zeit, was er uns hat zuteil werden lassen. Und dann, ihr Lieben, können wir nicht anders, wie Lobgesänge anstimmen und spielen unserem Gott und preisen seinen herrlichen Namen. Wenn wir es nicht tun, an denen er so viel getan hat, wer soll es dann tun? Und ich möchte sagen, wir möchten es nicht nur mit den Lippen tun, sondern aus der Tiefe unseres Herzens, aus voller Überzeugung, ja, wollen wir seinen Namen preisen und ihm die Ehre bringen. Ja, dann heißt es: Rühmt euch seines heiligen Namens. Es mögen herzlich sich freuen, die da suchen den Herrn. Ja, wir haben ja seinen Namen angenommen in der Taufe, und wir sollen uns freuen, dass wir sein Eigentum sind. Nicht nur für die Zeit, sondern bis in alle Ewigkeit. Ja, wir haben dann mit ihm das ewige Leben erhalten. Es mögen sich herzlich freuen, die da suchen den Herrn. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke. Sucht sein Antlitz alle Zeit. Ja, das ist die Sache. Brüder und Schwestern, es ist ja nicht Gewohnheit, sondern alle Zeit. Kommen wir zusammen, um das Antlitz unseres Gottes zu suchen. Um ihn anzubeten, ihn zu Lob singen, denn er ist wunderbar. Er ist so gut zu uns. Auch heute Abend glaube ich ganz gewiss, dass er uns viel zu sagen hat. Gedenket seiner Wunder, die er getan hat. Immer wieder müssen wir es wiederholen. Und immer wieder hat Gott sagen lassen, dass das Volk Gottes nicht vergessen sollte. All der Dinge, die er getan hat. Und wir haben es am letzten Wochenende hier gelesen, wie es gesagt worden ist dem Volke Gottes. Es war wohl in Moses, dass sie nicht vergessen sollten, was Gott getan hat und wie er vor ihnen einhergegangen ist und wie er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Sie sollten es ihren Kindern sagen und ihren Kindeskindern. Haben wir das Wort gelesen? Ja. Und hier sagt dieser Psalmist, gedenket seiner Wunder, die er getan, seiner Zeichen und der Urteilssprüche seines Mundes. Ja, auch in unseren Tagen hat er Zeichen getan und hat auch Urteilssprüche gegeben. Alles, was der Mund Gottes redet, ob es Urteilssprüche sind oder ob es die herrlichen Heilsgedanken sind oder das herrliche Gotteswort oder die Geheimnisse, die er kundtut. Alles, was er sagt, das löst er ein. Das führt er aus. Und wir sind so froh, dass wir teilhaben dürfen an all das, was er für uns bereitet hat in diesen Tagen. Ihr Kinder Abrahams, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Erwählten. Er, der Herr, ist unser Gott. Ja, das ist Tatsache. Wir haben niemand anders, zu dem wir kommen können. Er, der Herr, ist unser Gott. Über der ganzen Erde gehen seine Gerüchte. Wir sehen, es kommt immer mehr, immer mehr. Aber Lob und Dank, aus allem wird der Herr sein Volk herausheben und zu sich nehmen. Harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Sei unverzagt, bald der Morgen tagt und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. In allen Stürmen, in aller Not wird er dich beschirmen, der treue Gott. Glauben wir das? Brüder und Schwestern, das können wir von ganzem Herzen glauben und seinen Namen anrufen und ihm danken und preisen, was er Gutes und Liebes getan hat. Wir sind auch heute Abend dankbar, dass unser lieber Bruder Frank wieder in unserer Mitte ist. Und wir sind dankbar für jeden, der gekommen ist, auch heute Abend. Gott möge uns alle segnen, ist mein Gebet. Lasst uns jetzt aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, auch für diesen Abend, für diesen Tag, für diese Stunde. Herr, wir danken dir, dass wir vor dir treten dürfen mit herrlichen Lobgesängen, dass wir dich preisen dürfen. Herr, denn du bist unser Gott. So haben wir es gelesen und so glauben wir es, dass du uns auch heute Abend erhörst und dass du uns schon erhört hast. Herr, wir harren deiner heute Abend. Wir sind wiederum gekommen. Und wir rufen uns im Gedächtnis zurück, all die großen Dinge, die du in unseren Tagen vollbracht hast, unter deinem Volke, in dieser Welt, unter den Menschen, hast dich mächtig geoffenbart und kundgetan, hast deinen Knecht und Propheten gesandt mit dieser Botschaft der Endzeit. Herr, wir danken dir, wir preisen deinen wunderbaren Namen und beten dich an, dass du auch heute Abend zu deinem Rechte kommen möchtest, in meinem Leben, in unser aller Leben. Treuer Jesus, ich bitte dich, nimm alles hinweg, was dich im Wege steht, was dir hindern kann, was deinen Segen hemmen kann. Räume aus uns heraus, wir möchten uns dir voll und ganz öffnen, dass du uns füllen kannst mit deinen Segen, mit deinen guten Heiligen Geist. Wir brauchen dich, Herr, täglich mehr und mehr. Wir brauchen deine göttliche Kraft, auch heute Abend. Meine Brüder, meine Schwestern, wir alle brauchen deine Gegenwart. Dein Bruder, mein Bruder, der dein Wort bringen wird, Herr, er braucht deine göttliche Kraft. Wir alle, Herr, wir schauen auf zu dir und kommen gebeugten Herzens und bitten dich, Herr, du wollest mächtig zu uns reden und dich auch mächtig offenbaren, Herr. O Herr, wir bringen dir auch alle Brüder und Schwestern überall an allen Orten, Herr, wo sie sein mögen. Und wir bringen dir auch alle Not, o Herr. Du kennst ein jedes Herz. Du weißt, wie es um einen jeden bestellt ist. Wir legen dir alles hin und bitten dich, Herr, du wollest Gnade schenken, auch heute Abend, zum Reden, aber auch zum Hören, o Herr. Schenk es mir, schenk es uns allen, Herr. Ich bitte es in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Immer treu zu Jesus, immer treu zu ihm, treu zu seinem Kreuze, bis wir heimwärts sind. Immer treu zu Jesus, immer treu zu ihm, treu zu seinem Kreuze, bis wir heimwärts.
Lob und Dank sei dem Herrn. Am Ende werden alle, die treu geblieben sind, gekrönt werden.
Amen.
Wer beharret bis ans Ende? Ja. Und wir wissen, die letzte Wegstrecke ist wohl die schwerste, die steilste, die dornigste. Aber am Ende dieses Weges öffnen sich die Perlentore für alle, die treu waren. Wir haben in dem letzten Lied gesungen, nur da, wo Zweifel, wächst dem Feinde neuer Mut. Wir haben keinen Grund zu zweifeln. Irgendjemand sagte mal, Bruder, so und so, zweifelst du auch schon mal? Er sagte, ja, das gebe ich offen zu, auch ich zweifle. Aber ich will euch sagen, was ich anzweifle, nämlich meine Zweifel. Und ich dachte mir, das war ganz gut. Er zweifelte an seinen eigenen Zweifeln, aber nicht an Gottes Wort. Ich habe es mit Absicht gesagt, damit niemand meint, das sei von mir gekommen. Das hat ein amerikanischer Bruder gesagt. Aber es hatte mir viel zu sagen. Wenn wir an Gott und Gottes Wort zweifeln könnten, das wäre fast nicht zu vergeben. Denn Gott ist wahrhaftig und in all seinem Tun ist er treu. Er ist vertrauenswürdig, er ist glaubwürdig. Was er zugesagt hat, das hält er gewiss. Er sagt sogar in seinem Worte, wenn wir untreu würden, bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Und er kann auch uns nicht verleugnen, denn seine Treue ist uns gewiss. Und Gott hat Menschen, die nie vergessen werden, was er an ihnen getan hat. Und ich wage zu sagen, wer vergessen hat, an dem muss Gott noch etwas tun. Und seitdem ich weiß, was Bruder Brenim sagte, dass es einerseits möglich ist, im zweiten Bereich gesegnet zu sein, mit allen Segnungen und gesalbt zu sein mit Heiligem Geist, ohne dass die Seele davon berührt worden ist. Seitdem verstehe ich einiges besser und manches Rätsel ist gelöst. Ihr wisst ja, er hat die drei Kreise gezogen und das Innerste des Menschen ist die Seele. Gott schuf den Menschen und der Mensch ward zu einer lebendigen Seele. Aber der zweite Bereich ist der Geistesbereich und in diesem können alle Segnungen, jede Betätigung, jeder Gabe, alles kann da sein. Und ich gebe offen zu, was meint ihr, wie oft mir allein der Schweiß schon deswegen ausbrach, wenn Bruder Brenim so ganz kräftig sagte, Zungenreden ist noch lange kein Beweis, dass ihr Kinder Gottes seid. Ich musste ja übersetzen, ich musste vieles übersetzen und hatte selber meine liebe Not mit dem, was ich zu übersetzen hatte und konnte es noch nicht ganz einordnen. Aber seitdem wir die Predigten, die nach Öffnung der Siegel gehalten worden sind, übersetzt haben, hat vieles zu mir gesprochen und ich konnte hier und da Licht aufleuchten sehen. Alle Segnungen sind biblisch und sind gut. Es kommt aber immer noch auf den Samen an, der in unserer Seele liegt. Der Regen ist Regen, aber der Same ist Same. Und der Regen bringt den Samen hervor, der nun da ist. Und das ist eine Wahrheit, die der Herr sogar in der Bergpredigt auch schon zum Ausdruck gebracht hat, als er sagte, Gott lässt seine Sonne scheinen, über Böse und Gute lässt regnen, über Gerechte und Ungerechte. Der Regen fällt auf alle, aber die Entscheidung liegt in der Seele. Und da muss ich noch an gestern denken. Es kam ein Anruf aus Berlin von einer Dame, die aus der katholischen Kirche kommt und eventuell sogar noch drin ist. Aber sie besucht eine Pfingstgemeinde und hat manches gehört. Und irgendjemand gab ihr Predigten von Bruder Brenim. Und sie las ganz kurz und hat auf Anhieb festgestellt, dass die Richtung, die da eingeschlagen wird, ja wieder nach Rom orientiert, zurückkehrt. Und sie rief mich an und sagte, ich bin noch ganz neu mit dieser Sache hier von William Brenim, aber so viel habe ich festgestellt, dass die Gemeinde so und so ja nach Rom zurückgeht und ich möchte heraus. Ich suche die Wahrheit. Ja, ich dachte, was ist das? Und wir sehen, dass Gott seinen Weg hat, ganz gleich, wo die Menschen sind, wer sie sind. Wenn das Wort Gottes an sie ergeht, sie mögen zum Islam, sie mögen zum Hinduismus oder zu irgendeiner christlichen Religion gehören, mit dem Moment, wo Gott den Anspruch auf ihr Leben stellt, gehören sie nirgendwo mehr hin, sondern sie gehören Gott an, der sie teuer erkauft hat durch das Blut des Lammes. Amen. Und dann finden sie ihren Weg mit Gott. Sie hat heute noch mal zweimal angerufen und war überwältigt. Ich wünschte, dass Gott noch Menschen herausruft, auch in unserem Lande. Wenn ich so die Volksmengen in anderen Ländern sehe, die zusammenkommen, um das Wort des Herrn zu hören. Nicht, dass es um die Masse geht, aber ich möchte den Himmel voll sehen. Und die Letzten müssen ja noch gerufen werden. Und das tun wir mit Freuden im Aufblick zu Gott. Manchmal weiß ich selber nicht, wie das alles noch möglich ist, aber Gott schenkt die Kraft. Und dann kommen Brüder und reichen mir die Hand und sagen, Bruder Frank, ich gebe dir mein Wort, ich habe von Anfang an dazu gestanden und werde bis ans Ende dazu stehen, dass Gott dich gerufen und dass du in seinem Auftrage wirkst. Und mancherlei Leute kommen, ihr wisst, auch ich bin nur ein Mensch. Und ein Zuspruch tut mir manchmal auch ganz gut. Ich bin dem Herrn für euch alle sehr dankbar. Ich habe keine Worte, das auszudrücken, aber dass Gott dafür gesorgt hat, dass sein Werk weiter getan werden kann, ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Es ist eine Gnade Gottes und ihm gebührt dafür wirklich aller Dank und aller Anbetung. Lasst uns jetzt kurz in das Wort hineinschauen. Uns ist ja gesagt worden, dass wir weitergeben sollen, was Gott getan hat. Und wie könnten wir verschweigen? Wie könnten wir verschweigen, was Gott getan hat? Ich sprach mit jemandem vor kurzem über den Dienstbruder Brenim. Und die Person sagte, ja, der so und so, der hat auch gesagt, dass ihm der Dienstbruder Brenhems zu einem großen Segen geworden ist. Und damit hat es sich dann vielen zu einem Segen. Wem aber eine wirkliche, göttliche, bleibende, ewige Hilfe, dass wir durch den Dienst die ausgestreckte Hand unseres Gottes gesehen und in all dem Reden das Reden Gottes vernommen haben und wissen, dass es nicht nur um Segnungen ging, sondern um die Herausrufung, um die Zubereitung und Vollendung der Gemeinde des Herrn. Und dann ist es für mich immer sehr einfach zu sagen, dass viele ausgezogen sind und viele gepredigt haben und noch predigen werden, aber dass nur ein Mann von Gott gesandt war mit einer göttlichen Botschaft. Und ihr wisst ja, das kann nur der glauben, den Gott dazu bestimmt hat. Alle anderen werden sagen, unser Prediger hat seine Bibelschule und jeder weiß genau, was er sagen soll. Aber darum geht es gar nicht mehr. Das Volk Gottes hat ein Recht zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Und noch lange nicht jeder, der von Gott redet, durch den redet Gott noch lange nicht. Sondern Gott hat sich seine Männer erwählt, durch die er reden kann. Über Gott können alle reden. Aber dass Gott durch sie reden kann, das ist eben die Frage. Wir haben hier wohl aus Psalm 105 gelesen und auch die Erwähnung aus dem Moses. Ich musste an Joel denken. Das ist der Prophet, der ja von der Wiedererstattung spricht. Und auch da steht dieselbe Formulierung, dass es den Kindern erzählt werden soll. Joel Kapitel 1, Vers 2 und dann von Vers 13. Hört dies, ihr Alten, und merkt auf, ihr Bewohner des Landes allesamt. Ist jemals etwas derartiges bei euren Lebzeiten oder in den Tagen eurer Väter vorgekommen? Davon sollt ihr euren Kindern erzählen und eure Kinder ihren Kindern und deren Kinder dem folgenden Geschlecht. Also, man soll erzählen von dem, was Gott getan hat. Die Kinder, die Eltern den Kindern und die Kinder ihren Kindern, ja, Kindeskinder sollen hören von dem, was Gott getan hat. Dann aber wird ja die Abweichung gebracht und in Vers 13 lesen wir, legt Trauerkleidung an und wehklagt ihr Priester, jammert ihr Diener des Altars. Kommt her, verbringt die Nacht im Bußgewand, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankspende bleiben dem Hause Gottes, eures Gottes, versagt. Ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen allgemeinen Bettag aus, versammelt die Ältesten, alle Landesbewohner beim Hause des Herrn, eures Gottes, und schreiet zum Herrn. Auch das ist ein Wort Gottes. Ehe uns die Wiedererstattung im nächsten Kapitel, im zweiten Kapitel, in Vers 25 direkt verheißen und vor Augen geführt wird, wird uns dieses Wort gesagt, dass wir uns im Hause Gottes versammeln sollen und zu Gott, dem Herrn, schreien, der Trankspende seinem Hause versagt hat. Dann heißt es in Vers 25, und ich will euch die Jahre ersetzen, deren Ertrag die Heuschrecken der Nager, der Fresser und der Verwüster verzehrt haben. Mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt hatte, das sollt ihr vollauf zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn, eures Gottes, preisen, der sich wunderbar an euch erwiesen hat. Und mein Volk soll in Zukunft nimmermehr zu Schanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und nimmer soll mein Volk in Zukunft zu Schanden werden. Wir kennen das Wort aus dem Propheten Jesaja und auch die Ausführung, die uns in der Apostelgeschichte gegeben wird und in den Briefen. Keiner soll zu Schanden werden, der dem Herrn vertraut. Und der Liederdichter singt, sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Ihr fällt der Himmel, ihm mich täuscht dein Wort. Und so glauben wir, dass Gottes Wort genauso wahrhaftig ist wie Gott. Und genauso wie man Gott nicht erklären kann, so kann man auch sein Wort nicht erklären. Aber genauso wie man sein Wort glauben kann, so kann man Gott auch erleben. Das ist die Sache. Gott hat alles auf die biblische Glaubensgrundlage gestellt. Ich musste so in den vergangenen Tagen darüber nachdenken, dass so alle Propheten und Apostel mit ihrem Doktortitel und Professortitel herumgelaufen sind. Nicht Dr. Simon Petrus, Dr. Paulus, Dr. Moses, Professor Josua und so weiter. Wer waren diese Männer Gottes? Wer waren sie? Ackersleute, Schafhirten. Der eine Mann sagt, ich bin gar kein Prophet. Ich habe Maulbeeren gezüchtet, aber der Herr hat mich gerufen. Und was war's? Wie oft haben wir von den Zeiten der Erweckung gehört? Da hatten die Landwirte keine Zeit, ihre Hände zu waschen. Sie kamen mit schmutzigen Händen in den Gottesdienst, aber mit einem reinen Herzen. Und Gott hat sich geoffenbart und Gott hat gesegnet. Und was ist geschehen? Sehr viel. Ich erinnere mich noch sehr gut. Vor gut 20 Jahren konnte in den Pfingstgemeinden jeder, der von Gott berufen war, predigen. Heute ist das alles ganz anders. Erst wurde die Bibelschule eingeführt und es durfte noch jeder, der sich berufen fühlte, auf die Bibelschule gehen. Aber dann wurde es höher geschraubt. Es waren ja zu viele, die ihren Test nicht bestanden haben. Und dann kam die mittlere Reife. Und danach kommt bestimmt das Abitur. Und was danach kommt, wissen wir alle. Aber die Männer Gottes waren ganz einfache Leute, die Gott erlebt hatten. Und die wussten, an wen sie glauben, und sie wussten, dass sie nicht ihr Wort, sondern das Wort Gottes verkündigten. Was meint ihr, wenn der Mose hingegangen wäre, als der Hirte der Herde seines Schwiegervaters Jethro mit den Schafen dort und was immer zur Herde gehörte und gesagt hat, ich bin Dr. Moses. Was das wohl gewesen wäre und all diese Knechte Gottes. Erinnert euch doch der Predigt Bruder Brenhams. Gott geoffenbart in Einfachheit. Das, was der Welt als weise gilt, hat Gott schon längst als Torheit hingestellt und den Rest wird er noch als Torheit hinstellen. Aber das, was nichts ist vor der Welt, das hat er adlig gemacht. Söhne und Töchter Gottes, königliches Geschlecht, heiliges Priestertum hat er aus denen gemacht, die ihm vertrauen und die ihm glauben können. Wer sind wir? Womit haben wir das alles verdient? Nichts als Zorn haben wir verdient, so singt ein Liederdichter, und sollen bei Gott in Gnaden sein. Und am Schluss, Erbarmung ist's und weiter nichts. Ihr Lieben, es liegt mir am Herzen, dass alle, die jetzt noch Gottes Wort hören, Gott auch erleben. Es hat keinen Wert, das Wort nur zu verkündigen, ohne Gott zu erleben. Mit der Verkündigung des Wortes Gottes muss ein Erlebnis mit Gott verbunden sein. Andernfalls ist die Verkündigung nicht dazu gewesen, dass ausgerichtet werden sollte, wozu sie gesandt wurde. Und es kam mir urplötzlich in den Sinn, als ich heute in der Apostelgeschichte, oder ich habe noch nicht mal gelesen, sondern ich habe dann erst gelesen, und zwar die Bekehrungsgeschichte des Paulus. Hier möchte ich aus Apostelgeschichte 9 lesen. Und zwar hauptsächlich geht es mir hier um den 11. Vers. Aber ich lese 10 und 11. Nun wohnte in Damaskus ein Jünger namens Ananias, zu dem sprach der Herr in einem Gesicht. Ananias, jener antwortete, hier bin ich, Herr. Der Herr fuhr fort, stehe auf und begib dich in die sogenannte gerade Straße, erkundige dich dort im Hause des Judas nach einem Manne namens Saulus aus Tarsus, denn siehe, er betet. Bleiben wir bei diesem Worte stehen. Denn siehe, er betet. Der Herr hatte ihn angesprochen. Er hatte eine Begegnung mit dem Herrn. keine Diskussion mit denen, die um ihn herum waren, denn siehe, er betet. Dieses Gebet hat Gott zum Handeln veranlasst. Dieses Gebet war die Vorstufe zu dem Gotterleben, das ihm dann in der Tat zuteil wurde. Denn siehe, er betet. Es heißt noch nicht mal, er ist im Begriff, sein Leben Gott zu weihen. Er ist im Begriff, sich zu bekehren. Denn siehe, er betet. Mit einem Gotterleben ist verbunden, dass wir ins Gebet getrieben werden. Der hat nicht so schön freiwillig gebeten. Er war ja ausgesandt worden, um die Heiligen zu verfolgen und in die Gefängnisse zu tun und so weiter. Aber diese erste Begegnung mit dem Herrn hat das in ihm bewirkt, dass er anfing zu beten. Und so hatte Gott die Möglichkeit, den Rest, der noch getan werden musste, in ihm zu tun. Er konnte jemanden senden. Er war durch das Gebet darauf vorbereitet. Er war darauf abgestimmt und Gott konnte jemanden senden, damit die wirkliche Bekehrung stattfinden konnte. Denn siehe, er betet. Und weil er betete, hat Gott gehandelt und hat zu einem seiner Knechte gesprochen: Gehe hin, begib dich in die Stadt, in das Haus des Namens so und so und erkundige dich dort nach dem Manne Saulus aus Tarsus, denn siehe, er betet. Da, wo Menschen vom Herrn wirklich angesprochen werden, gibt es keinen Diskussionsstoff mehr. Da vergehen uns alle Argumente. Da werden wir ins Gebet in der Gegenwart Gottes geleitet. Und in dem Moment, wo wir zu beten beginnen, öffnet Gott schon Tür und Tor, sich uns zu offenbaren. Amen. Denn zunächst war Saulus ja erst einmal angesprochen worden. Das war der Anfang. Aber das Reden des Herrn hatte zur Folge, dass er ins Gebet getrieben wurde. Mir ging es hauptsächlich darum, das Reden des Herrn soll bei uns bewirken, dass wir anfangen zu beten. Reden des Herrn, Auslösung des Gebetes und dann die Antwort Gottes, nicht mehr durch ein Reden, sondern durch ein Erlebnis. Das ist hier die Reihenfolge. Denn als Ananias ihm die Hände auflegte, geschah etwas, er sprach ganz einfach aus, in Vers 17, da machte sich Ananias auf den Weg, ging in das Haus und legte ihm die Hände auf mit den Worten, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit Heiligem Geist erfüllt werden. Das war die Antwort. Vergessen wir die Reihenfolge nicht. Der Herr hatte ihn angesprochen. Das war der erste Schritt. Der zweite, er wurde in eine innere Not hineingebracht. Er begann zu beten. Und Gott begann zu handeln und sprach zu einem seiner Knechte, gehe hin und lege ihm die Hände auf und so weiter, denn siehe, er betet. Und dieses Gebet wurde dann durch ein Erlebnis mit Gott beantwortet. Gott antwortet nicht zweimal mit Reden. Gott redet einmal und gibt die Verheißung. Dann beten wir und dann redet Gott nicht abermals noch einmal die Verheißung, sondern dann redet er durch die Erfüllung der Verheißung. Dann gibt er das, was er zugesagt hat. Es ist nicht noch einmal die Wiederholung des Redens des Herrn, sondern das Erlebnis mit Gott. Und die Antwort lautete: Du sollst wieder sehen können und mit Heiligem Geist erfüllt werden. Es war von Gott so gefügt. Und ich meine, das ist der richtige Weg. Wenn der Herr mit uns geredet hat und wir ins Gebet geleitet wurden, dann geht es nicht anders, als dass Gott antworten muss. Und ich sage noch einmal, nicht wieder mitreden, sondern mit dem Erlebnis, dass er den gläubig gewordenen verheißen hat. Und ich meine, nachdem wir so viel Reden des Herrn gehört haben, sollte es uns ins Gebet hineinleiten, hineintreiben, dass Gott aus Gnaden antworten könnte. Es war noch ein anderer Mann, der anfing zu beten. Das war Daniel. Lass mich das eben noch gerade lesen. Aus Daniel 10, von Vers 11. Dann sagte er zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, gib auf die Worte Acht, die ich an dich richte, und bleibe aufrecht auf deinem Platze stehen. Denn ich bin jetzt eben zu dir gesandt worden. Als er so zu mir sprach, erhob ich mich zitternd. Dann fuhr er fort: Fürchte dich nicht, Daniel, denn gleich am ersten Tage, als du deinen Sinn darauf richtetest, Belehrung zu empfangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, haben deine Worte Erhörung gefunden. Ich hatte mich um deines Gebetes willen aufgemacht, um zu kommen. Hier haben wir zwei Bibelstellen, eine aus dem Alten und eine aus dem Neuen Testament. Dort betete ein Mann, zu dem der Herr gesprochen hat, und er durfte Gott erleben in einer urchristlichen Weise, wie es im Original im Anfang war. Hier ist es Daniel, ein Mann Gottes, der ebenfalls ins Gebet ging. Er hatte schon zwei Anliegen. Das erste war, er hat seinen Sinn darauf gerichtet, um Belehrung zu erlangen. Ihr Lieben, das ist sehr wichtig. Es gibt heute zu viele, die ihren Sinn darauf richten, Belehrung zu erteilen. Und es geht ihnen niemals aus. Hier ist ein Prophet. Dem kam es nicht in den Sinn, Belehrung zu erteilen, sondern Belehrung zu empfangen. Das ist die Sache. Und dich vor deinem Gott zu demütigen, haben deine Worte Erhörung gefunden. Hier haben wir zwei Dinge. Er hatte seinen Sinn darauf gerichtet, Belehrung zu empfangen, wusste aber, damit das geschehen kann, muss er sich vor seinem Gott demütigen. Das war der zweite Schritt. Und dann heißt es, haben deine Worte Erhörung gefunden. Beides gehört zusammen. Die Belehrung und die Demütigung vor Gott. Gott redet nicht mit uns, dass wir unsere Nase erheben. Gott redet zu uns, damit wir uns im Staube vor ihm beugen, dass er überhaupt mit uns, die wir Staub sind, geredet hat. Und hier haben wir es, dass du deinen Sinn darauf gerichtet hast, Belehrung zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, haben deine Gebete Erhörung gefunden. Auch wir leben in einem prophetischen Zeitalter. Auch wir haben unseren Sinn darauf gerichtet, die göttliche Belehrung für diese Zeit zu empfangen, was immer der Herr uns zu sagen hat. Aber der zweite Schritt, wir haben ja alle immer zwei Füße, mit denen wir gehen. Und der zweite ist die Demütigung vor dem lebendigen Gott, dessen Belehrung wir erwarten. Und es steht geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein und nicht einer wird den anderen lehren müssen und sagen, Bruder, lerne den Herrn erkennen, sondern sie werden mich alle vom Kleinsten bis zum Größten erkennen. Das ist die Verheißung, die Gott der Herr gegeben hat. Und hier diese Bestätigung, haben deine Worte Erhörung gefunden. Und dann noch dieser schöne Zusatz. Ich hatte mich um deines Gebetes willen aufgemacht, um zu kommen. Dort betete ein Saulus, und Ananias machte sich auf den Weg, und der Herr sprach zu ihm, denn siehe, er betet. Hier ist ein Prophet, Daniel, der Belehrung haben möchte, sich vor Gott demütigt. Seine Worte haben Erhörung gefunden. Und hier wird gesagt, ich hatte mich um deines Gebetes willen aufgemacht, um zu dir zu kommen. Diese beiden Bibelstellen haben mich heute kurz vor der Versammlung bewegt. Und ich meine, das ist der Weg Gottes mit einem Paulus gewesen, mit einem Daniel gewesen, der Weg Gottes mit den Propheten und Aposteln, mit seinem gesamten Volke. Das ist dein und mein Weg mit Gott. So der Herr mit uns geredet hat, dann soll es nicht beim Reden bleiben. Es soll Gebet, es soll Verlangen, es soll Sehnsucht zum Ausdruck gebracht werden, dass Gottes Wort sich erfüllen kann. Und die Demütigung vor Gott gehört dazu. Sie scheint unseren Worten die nötige Zugkraft zu geben, dass unsere Gebete zu Gott empordringen. Der Herr widersteht den Hoffärtigen, den Demütigen schenkt er Gnade. Und es steht geschrieben, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und es bleibt weder Propheten noch Aposteln, noch mir oder dir ein anderer Weg übrig, als uns vor Gott zu demütigen, Belehrung empfangen zu wollen, ins Gebet zu gehen, und dann haben wir die Gewissheit, dass Gott uns erhören wird. Ihr Lieben, ich glaube, der Herr hat zu uns gesprochen, und innerlich empfinden wir den Drang zum Gebet, und dennoch sind wir manchmal gehemmt. Ja, was hält uns noch auf? Wie wir es ja vorhin auch in Joel gelesen haben, kommt zusammen im Hause des Herrn, eures Gottes, mitsamt den Priestern Und da steht sogar das Wort schreiet. Nun, das wollen wir keinem raten, aber sollte es einmal geschehen, dann wollen wir keinen daran hindern, denn das kann der Geist Gottes auch bewirken, dass ein solcher Notschrei aus einem Menschen hervorkommt, den er nicht geplant, nicht gewollt hat, der aber trotzdem hervordringt. Und dann wollen wir wachsam sein und dem Herrn nicht im Wege stehen. Lasst mich das noch einmal lesen hier. Versammelt die Ältesten, alle Landesbewohner beim Hause des Herrn, eures Gottes, und schreiet zum Herrn. Ihr wisst ja, wenn jemand schon schreien muss, dann ist die Lage sehr ernst. Dann ist sie sehr ernst. Und machen wir uns nichts vor, die Lage ist ernster, als wir vielleicht insgesamt alles begreifen können. Und so wollen wir dieses Wort Gottes zu uns reden lassen aus Gnaden. Glaubt mir, Menschen, zu denen Gott redet, mit denen hat Gott etwas vor. Die will er segnen. Die sollen das erleben, was er ihnen verheißen hat. Mit wem Gott nichts vorhat, zu dem redet er gar nicht. In dem lässt er gar kein Verlangen aufkommen. Denn sofern ein Verlangen von Gott in uns gewirkt wurde, hat er sich verpflichtet, dieses Verlangen zu stillen. Stimmt's oder nicht? Haben wir es nicht gehört? Wie gesagt wurde, Gott hätte niemals den Durst in den Menschen oder in die Tierwelt legen können, wenn nicht Wasser da gewesen wäre, um den Durst zu stillen. Alles, was Gott in uns bewirkt, worum wir bitten, wonach er uns das Verlangen hineinlegt, die Sache hat er doch schon für uns bereitgestellt, dass wir zu ihm kommen und sie in Empfang nehmen. Saulus hatte es gut. Ich wünschte, es würde uns allen so zuteil werden aus Gnaden. Er brauchte nicht lange zu warten. Ihm wurden die Hände aufgelegt und es war in einem Satz alles drin. Bruder Saul, du sollst wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werden. Er war ein auserwähltes Rüstzeug. Wir glauben, dass wir zu dem auserwählten Geschlecht gehören. Es klingt für manche wie eine Anmaßung, aber wir glauben es von ganzem Herzen. Und weil wir dazu gehören, hat der Herr mit uns geredet, hat durch sein Reden ein Verlangen in uns geweckt und hat diesen Notschrei, das Gebet hervorgerufen. Und er möchte aus Gnaden stillen und uns das Erlebnis, um das wir bitten, schenken. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen.
Amen. Lob und Dank sei dem Herrn. Nun lasst uns aufstehen und in der Tat beten.
Himmlischer Vater,
wir danken dir gemeinsam auch für heute Abend, für dein teures und heiliges Wort, welches du uns wieder vor Augen geführt hast. Mögen wir es nicht nur gehört haben, sondern mögen unsere Herzen dankbar werden. Mögen auch wir, Herr, in diese Lage hineinkommen, dass wir, Herr, so ergriffen werden durch die Kraft deines Heiligen Geistes und dass wir schreien könnten, oh Herr, o Herr, mache es in unseren Herzen zu einer ernsten Sache, zu einer Not, Herr. Denn wir sehen, Herr, die Not ist groß genug, oh Herr. Aber Herr, du bist groß genug, Herr, um alle Not zu begegnen, oh Gott. Preis sei deinem Namen. Wir schauen auf zu dir. Wir beten dich an. Wir danken dir. Wir rühmen deinen Namen gemeinsam heute Abend und geben dir die Ehre. Halleluja. Herr, du bist würdig, hinzunehmen Preis und Ehre und Ruhm und Anbetung in Jesu Namen. Halleluja. Amen.